Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Wenn man die SchweizerInnen fragt, vor was sie am meisten Angst haben, dann sagen viele ganz schnell die Altersvorsorge. Weil stell dir vor, du schaffst ein Leben lang, zahlst jeden Monat brav deine Beiträge in die AHV und am Schluss, wenn du dich pensionieren willst, langt das Geld hinten und vorne nicht. Und das Szenario ist Stand jetzt leider gar nicht so unwahrscheinlich.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Die AHV gerät immer mehr unter Druck. Immer mehr Menschen lassen sich pensionieren und leben länger. Und gleichzeitig zahlen immer weniger Menschen in die AHV ein. Die Folge ist eine einfache Milchbüchli-Rechnung. Jährlich steigt das Defizit. Doch was bedeutet das für uns und für unsere Kinder? Und wie gross ist das Finanzloch wirklich? Und wie wichtig sind die Reformen, die der Nationalrat gestern Mittwoch entschieden hat? Darüber rede ich heute mit Martin Illing. Er ist Professor für Versicherungswirtschaft an der Uni St. Gallen.
Grüezi wohl, Herr Illing. Vielen Dank, dass Sie heute im Durchblick sind. Jetzt meine erste Frage ist, unsere AHV sorgt schon seit mehreren Jahren für Angst, Sorgen und grosse Diskussionen. Mit was für einem Gefühl schauen Sie als Experte auf unsere Altersvorsorge?
Ja, grüezi, Frau Wernli. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich denke, wir können tatsächlich vorsichtig zuversichtlich auf unsere AHV schauen. Sie ist grundsätzlich stabil, aber gleichzeitig ist auch klar, ohne weitere Reformmaßnahmen werden wir früher oder später dort in Schwierigkeiten kommen.
Das klingt gar nicht so negativ, wenn ich jetzt ehrlich gedacht habe, dass Sie gerade das Bild malen werden. Aber ja. Gleich, also in was für einem finanziellen Zustand befinden wir uns denn da?
Es ist ja so, dass die AHV in 2024 mit einem positiven Umlageergebnis abgeschlossen hat. Und wir haben im Moment etwa eine Jahresausgabe im AHV-Fonds. Das ist eigentlich recht solide, aber natürlich auch kein gigantisch großes Ruhekissen. Aber ich denke, gerade aus diesem Gesichtspunkt heraus haben wir schon ein gewisses Polster, von dem wir auch ein Stück weit schöpfen können.
Warum haben wir denn so einen Finanzierungsdruck auf die AHV, wenn alles gar nicht so tragisch ist? Was sind denn so die Hauptgründe, warum wir doch ein bisschen uns Sorgen machen?
Nein, es ist natürlich schon so, dass der demografische Wandel die AHV in den kommenden Jahren sehr stark belastet. Wir haben immer mehr Pensionierte, die auch immer länger leben. Dementsprechend steigt die Bezugsdauer weiter. Und es sind jetzt die geburtenschwachen Jahrgänge, die Babyboomer gehen jetzt alle in Pension und das, was nachkommt, ist einfach zu wenig, um das System nachhaltig zu finanzieren. Und was obendrauf kommt, dürfen wir nicht vergessen, ist ja noch die 13. AHV-Rente ab 2026, die auch noch zusätzlich finanziert werden muss. Also wir haben schon ein paar Themen.
Was heißt das ganz konkret? Wie lange haben wir noch Geld in der Kasse, wenn keine weiteren Maßnahmen getroffen werden?
Wir haben jetzt die AHV 21 vor einigen Jahren verabschiedet, die das System bis etwa 2030 stabilisiert und danach kippen die Zahlen wieder etwas. Das heißt also, bis dahin brauchen wir die nächste Reformrunde, um das System dann auch nachhaltig weiter zu stabilisieren.
Sie haben jetzt gerade Reformen angetönt, darum würde ich gerne gerade auf die aktuellsten eingehen. Und zwar hat gestern der Nationalrat 3 Sachen entschieden. Und zwar, dass gewisse Witwerrenten gestrichen werden, Alterskinderrenten sollen gestrichen werden und Ehepaarrenten für Neupensionierte sollen erhöht werden. Können wir das mal ein bisschen auseinanderdröseln? Was heißen jetzt die einzelnen Entscheide ganz konkret? Was bedeutet das jetzt für die Witwe in Zukunft?
Also es ist halt so, dass bislang in bestimmten Fällen tatsächlich ein lebenslanger Anspruch auf eine Witwenrente bestand und der fällt jetzt ab dem 25. Geburtstag des jüngsten Kindes weg. Das heißt anschließend, und ich glaube, das ist auch das Ziel der Reform, eben auch die Erwerbstätigkeit dieser Menschen stärker einzufordern oder anschließend gibt es die entsprechenden Gelder nicht mehr. Das bedeutet natürlich eben, je nachdem, wie hoch die AHV-Rente ist, dass einige hundert Franken, vielleicht sogar mehr als das, dann im Monat wegfallen.
Mhm. Und was ändert sich konkret bei der Alterskinderrente?
Die würden für neue Rentner komplett entfallen. Bei den laufenden Kinderrenten werden die weitergeführt bis zum Ende der Anspruchsvoraussetzungen, aber die würden tatsächlich komplett entfallen.
Und die dritte Änderung betrifft die Ehepaarrente. Was ist dort neu?
Es ist ja bislang so, dass die plafoniert ist auf 150%. Das heißt, verheiratete Ehepaare kriegen nicht 2 AHV-Renten ausbezahlt, sondern nur maximal 150%. Und das ist was, was über viele Jahre kritisiert wurde. Und das wurde jetzt mit dieser Reform verknüpft, dass man sich eben diese Plafonierung anschaut und sie tatsächlich beseitigen möchte, was finanziell natürlich relativ viel ausmacht für die verheirateten Ehepaare, können Sie sich vorstellen. 150% heute, dann vielleicht in Zukunft 200, je nachdem, wie es politisch weitergeht. Das ist nochmal ein großer Unterschied auch.
Was ist denn der konkrete Plan vom Nationalrat? Also bedeutet das jetzt eine kurzfristige Entlastung oder eine langfristige Stabilisierung?
Ich glaube, ein bisschen beides, ein bisschen beides. Also natürlich hat es kurzfristige Elemente, wenn jetzt hier ja, Gelder eben ja, gestrichen werden, ist das eine punktuelle Entlastung für die AHV. Auf der anderen Seite sehen wir aber eben auch, dass mit der Abschaffung der Plafonierung ein strukturelles Element jetzt hier adressiert wird, wo eben auch ein Reformbedarf besteht. Aber dort wird natürlich in Zukunft dann ein Mehrbedarf auch entstehen, der nicht unerheblich ist. Vielleicht sogar erheblicher, wie das jetzt, was bei den Witwen- und Kinderrenten jetzt entlastet wird.
Kann man das ein bisschen genauer sagen? Also von wie viel Entlastung reden wir da? Also gibt es da konkrete Zahlen, die genannt werden?
Habe ich tatsächlich versucht mal zu recherchieren und ist gar nicht so einfach, weil das natürlich auch immer von Annahmen und Prognosen abhängt. Bei den Witwenrenten sprechen wir im Allgemeinen von einigen 100 Millionen bis 2030, die hier in Rede stehen für die Schweiz insgesamt. Und demgegenüber haben wir bei den Plafonierung, das kann mitunter, kann das sogar in die Milliarden reingehen. Also wie die Nettobilanz dann aussieht für die AHV, ist gar nicht so einfach zu sagen an der Stelle, weil sich da eben eine positive und eine negative Bewegung gegenseitig aufheben kann, ja.
Das sind riesige Zahlen, wo Sie da gerade nennen.
Ja, es lohnt
Was
sich
kommt?
vielleicht, es mal einzuordnen mit dem Volumen insgesamt, oder wir sprechen bei der AHV, das ist so ein Jahresvolumen von circa 50 Milliarden Schweizer Franken, wo jedes Jahr umverteilt wird. Also wenn wir jetzt hier über einige 100 Millionen sprechen, dann ist das ein Prozentpunkt. Aber eben, ich denke, gerade bei der Plafonierung sprechen wir schon noch über größere Zahlen, die hier im Raum stehen. Also das würde dann schon wieder eine etwas größere Kelle auch in der Ausgabenbilanz ausmachen.
Also, was sagen Sie da dazu als Experte? Machen die drei Maßnahmen Sinn? Oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Also ich denke, die Maßnahmen machen grundsätzlich schon Sinn. Also zum einen den Grundsatz der Gleichbehandlung bei den Witwenrenten zu implementieren, macht natürlich aus juristischer Sicht Sinn. Und es macht auch Sinn, das strukturelle Element bei der Plafonierung nach vielen Jahrzehnten zu adressieren, weil die Idee mit den 150% spiegelt auch immer noch so ein bisschen das traditionelle Familienbild wider, was ja heutzutage überhaupt nicht mehr Realität ist. Das heißt, ich denke, beide Maßnahmen machen grundsätzlich schon Sinn. Das Problem ist halt einfach eben, wenn wir hier mehr Gelder sprechen zum Teil eben, dass das dann zusätzlich wieder auch den Finanzierungsdruck erhöht. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo die Politik entscheiden muss. Oder wie wollen wir insgesamt die Finanzierungsfähigkeit im System herstellen?
Ja, und vor allem, dass es auch gerecht wird für alle, oder? Also jetzt, gestern ist gross diskutiert worden, lang diskutiert worden im Nationalrat, weil auch mit die Links ja nicht mega begeistert ist von diesen Ideen, wie der Sparhammer halt bei Witwen und bei Kindern angesetzt wird. Aber kann man denn bei dieser grossen Diskussion über AHV überhaupt einen gerechten Ausgleich zwischen Sparbedarf und Schutz von sozialen Schwächeren überhaupt herstellen? Geht das?
Ich glaube, es ist immer ein schwieriger Spagat zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen. Heutzutage muss man tatsächlich ja sagen, dass die AHV schon sehr viel Geld auch umverteilt von den Reichen hin zu den etwas einkommensschwacheren Bevölkerungen, dadurch, dass die Beiträge ja nicht nach oben gedeckelt sind. Das ist ein großer Unterschied auch im Vergleich mit anderen Systemen in unseren Nachbarländern. Umgekehrt, wenn wir jetzt sehen, dass die Plafonierung beseitigt wird, ist es vielleicht sogar wieder eine Umverteilung von den Einkommensschwachen hin zu den etwas Reicheren, weil die würden ja alle bekommen, unabhängig von der Frage der Bedürftigkeit. Nun ist die AHV ist ja ein Sozialwerk, wo nicht primär auf die Bedürftigkeit, also die Renten orientieren sich ja nicht primär an die Bedürftigkeit. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass hier quasi mit der Gießkanne über alle ausgeschüttet wird, kann man sich schon die Frage stellen in der heutigen Zeit, ob das jetzt der richtige Weg ist. Also strukturell absolut sinnvoll vor dem Hintergrund der Finanzierungsnöte, aber ja, nicht ganz einfach. Muss man sich überlegen, wie man dann die Finanzierung herstellt.
Wie eingangs schon mehrmals gesagt, im Moment ist eben das Ungleichgewicht da. Es werden mehr Menschen pensioniert als Menschen, die arbeiten, die in die AHV einzahlen. Ist das irgendetwas, was sich irgendwann mal wieder ändern kann? Oder müssen wir mit dem halt einfach leben und darum werden so Reformen immer nötig
Ich
sein?
Reformen wird es immer geben, oder? Wir werden alle Jahre wieder solche strukturellen Anpassungen brauchen und auch politisch diskutieren. Und ich glaube, das ist eigentlich auch gut für die Akzeptanz im Volk insgesamt, dass wir immer wieder auch über solche Fragen diskutieren. Gleichwohl sind wir jetzt gerade schon in einer etwas speziellen Situation, einfach weil jetzt gerade das Zeitfenster ist, wo die Babyboomer in Rente gehen und der Altersquotient, also dieses Verhältnis zwischen den Erwerbstätigen und den Rentnern, wirklich massiv sich verändert. Und das führt jetzt natürlich in den kommenden 10 bis 15 Jahren nochmal zu einer massiven Veränderung, die einen gewissen Handlungsdruck entfaltet. Umgekehrt ist es natürlich aber nicht so, dass anschließend keine Probleme mehr da sind, weil eben, dass wir tendenziell in Zukunft mehr Rentner haben werden im Vergleich zu den Erwerbstätigen, das wird dauerhaft der Fall sein. Und ich denke, das führt uns dann auch relativ rasch zu Fragen, die wir auch immer gerne dann diskutieren, oder sollten wir vielleicht länger arbeiten oder eben, weil um die Nachhaltigkeit insgesamt herzustellen, müssen wir schon an den Systemelementen nochmal ran.
Da kommen wir eigentlich schon zu meiner nächsten Frage. Das passt zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was für Reformen stehen denn sonst noch im Raum, wenn man so in Zukunft schaut? Eben weil wir halt einfach laufen müssen, Anpassungen machen. Was sind so die akutesten Reformen, die noch im Raum stehen?
Ich denke, ein Thema, wo wir nicht umherkommen werden, ist uns das Rentenalter nochmal anzuschauen, weil doch die meisten Nachbarländer inzwischen hier einen Schritt weiter gegangen sind als die Schweiz Richtung 67 oder noch älter. Und wir sind ja jetzt in der Schweiz, sind wir einen Schritt gegangen, eben indem wir das Rentenalter von Frauen und Männern angeglichen haben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten Jahren hier auch eine weitere Erhöhung notwendig ist, um einfach die Finanzierung insgesamt herstellen zu können. Was an der Stelle natürlich auch immer gerne diskutiert wird, ist die Frage, ob man es nicht koppelt an die Lebenserwartung. Da gibt es verschiedene Beispiele auch in Europa, wo immer als Vorbilder genannt werden, zum Beispiel Dänemark, die haben das direkt indexiert oder so, dass man auch nicht irgendwie alle 3-4 Jahre politisch darüber diskutieren möchte, sondern einen gewissen Automatismus hat. Auch hier hat es natürlich Vor- und Nachteile. Ein Automatismus führt natürlich dazu, dass man nicht immer wieder die mühsame Reform des Diskussion und in der Schweiz natürlich dann auch die entsprechenden Volksabstimmungen dazu hat. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was Gutes, wenn wir uns eben immer regelmäßig wieder committen müssen, in welcher Form wollen wir das haben und wie wollen wir die Gerechtigkeit hier herstellen.
Wie ist es mit dem Thema flexibles Rentenalter? Das ist ja auch immer etwas, was diskutiert wird. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Ich denke, jeder Schritt in Richtung einer stärkeren Flexibilisierung ist ein guter Schritt. Da wurden ja auch schon einige Reformen eingeleitet, um das stärker zu flexibilisieren. Und ich sehe gerade auch in meinem Umfeld oder die Schweiz ist halt sehr dienstleistungsorientiert und es gibt bestimmt auch Menschen, die sich gut vorstellen können, länger zu arbeiten, zum Beispiel in Universitäten. Bei uns gilt aber weiterhin die Altersguillotine. Also mit 65 ist Schluss und ich glaube, da könnte man mit mehr Flexibilität, könnte man eben die jungen Alten sozusagen gut integrieren und auch damit einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Ich denke natürlich hier auch an viele weitere Themen, die damit einhergehen. Wir haben auch große Herausforderungen im Bereich der Alterspflege und die Frage, wie wollen wir das eigentlich, also nicht nur finanzieren, sondern auch organisieren. Das sind alles so Fragen, oder wo ich glaube, dass so die jungen Rentner oder dass sie einen großen, großen gesellschaftlichen Mehrwert leisten können, wo wir noch viel zu wenig auch nutzen.
Sie haben vorhin Dänemark angeschaut, wo man so ein bisschen als Beispiel könnte nehmen. Gibt es sonst noch irgendwelche Länder, wo so erfolgreiche Reformbeispiele haben, wo die Schweiz davon lernen könnte?
Also was den Link zur Demografie angeht, ich glaube, da können wir auf viele Länder schauen, oder? Weil eben vielleicht auch, weil der Finanzierungsdruck dort noch stärker ausgeprägt ist als in der Schweiz, haben natürlich viele Länder hier bereits Reformen ergriffen. Es gibt zum Beispiel im deutschen Rentensystem gibt es einen demografischen Faktor, wo diesen Automatismus versucht abzubilden. Ein weiteres Element geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber finde ich auch sehr wichtig und spannend, ist auch die Transparenz über diese drei Säulen besser herzustellen. Also ein Vorsorgeportal, wo man bessere Informationen hat, wo man eigentlich steht bezüglich seiner Altersrente. Da gibt es zum Beispiel in Österreich gibt's ein Pensionskonto, wo versucht wird, eben diese Transparenz noch besser darzustellen. In Schweden habe ich da auch mal ein Beispiel gesehen. Oder ich glaube, andere Länder versuchen da viel, auch einfach um Aufklärung zu leisten und mehr Klarheit zu geben, oder wie groß sind denn eigentlich die Rentenlücken auch, oder viele junge Menschen, die wissen gar nicht, was sie da im Alter wirklich erwartet.
Mhm, mhm. Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage und ich hoffe fest, dass wir irgendwie mit einem positiven Zukunftsbild aus unserem Gespräch hinausgehen. Und zwar, glauben Sie, dass es irgendwann möglich ist, in der Zukunft zu steuern, wo die Altersvorsorge nicht mehr so eine Angst von uns Schweizerinnen und Schweizer ist?
Wir sind in der Schweiz schon in der tollen Situation, dass wir dieses Drei-Säulen-Modell haben, was auch weiterhin als vorbildlich angeschaut wird in viele Länder. Ich schaue zum Beispiel Richtung Norden. Die Deutschen sind weitgehend umlagefinanziert und einer der Gründe, warum sie heute schon länger arbeiten müssen, ist, weil sie eben kein Drei-Säulen-Modell haben. Also eigentlich denke ich schon, wir haben ein sehr gutes System und können auch sehr stolz darauf sein, müssen aber halt wirklich regelmäßig ran, damit das auch noch in 10 Jahren und auch für unsere Kinder gilt. Und eben dementsprechend denke ich schon, wir können mit einem positiven Fazit hier schließen. Wir haben ein starkes System und ich glaube, wir sind in der Lage, das auch nachhaltig zu bewirtschaften.
Also Angst müssen wir keine haben, wenn wir in Zukunft schauen.
Angst müssen wir keine haben, sofern wir bereit sind, regelmäßig entsprechende Reformen auch zu leisten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Herr Gerne, Ill, ja.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Frau Wernli.
Was sind deine Gedanken und Sorgen zum Thema Altersvorsorge? Bist du mit dem Entscheid vom Nationalrat zufrieden oder hast du noch einen anderen Ansatz zum Geld sparen? Schreib uns deine Meinung doch in die Kommentare. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder wo immer du deine Podcasts hörst, damit du nie mehr eine Folge von uns verpasst. Und mit dem übernimmt jetzt der Reto Scherer mit dem Random Fact.
Nur rund 11% der Menschheit sind Linkshänder.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.